herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße dich ganz herzlich. Die Shownotes zu jeder Podcast-Episode findet ihr unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcast und da findet ihr weiterführende Links und vor allem auch die Bilder, falls wir mal über Bilder sprechen. Ansonsten freue ich mich über eure Ideen, über euer Feedback und über eure Themenvorschläge. Die könnt ihr mir ganz einfach weitergeben über die E-Mail-Adresse radomir@naturfotocamp.de oder über die gängigen Messenger-Dienste wie Instagram oder Facebook. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn ihr mich unterstützt und das macht ihr am allereinfachsten mit einer kleinen Podcast-Bewertung. Das ist für euch sehr, sehr wenig Aufwand, hilft mir aber besser sichtbar zu werden. Und jetzt viel Spaß beim Podcast. Herzlich willkommen zu dieser Episode des Bohnensacks zusammen mit Jan Wegener, der auf der anderen Leitung wie ein Verrückter auf seiner Maus rumklickt. Zum Glück hat er sich jetzt beruhigt, das heißt, das Audioerlebnis wird jetzt wesentlich besser werden. Hi Jan, schön, dass du Zeit für uns hast.
Ja, schön mal wieder hier zu sein. Ihr habt mich gerade beim Bildbearbeiten unterbrochen und da muss man doch mal wie wild auf der Maus manchmal rumklicken, wenn man gerade irgendwelche so Ränder verfeinern muss und ein paar Sachen hier hin und her klicken. Aber naja, mache ich nachher weiter.
Ja, es war derart dominant, dass ich gesagt habe, das können wir euch einfach nicht antun. Jan, wie geht's dir denn im Moment? Wir haben ja momentan beide ein bisschen gesundheitlich zu kämpfen.
Ja, mir geht's so etwas besser. Es war vor ein paar Wochen war es ziemlich nicht so gut oder schlecht, sage ich mal, gerade als ich das neue Nikon Tele gekriegt habe, bevor es rauskam und ein Video machen sollte. Da ging es mir so am allerschlechtesten von den letzten Wochen. Das war natürlich nicht ideal. Da bin ich wirklich so auf allen Vieren rumgekrochen und habe versucht, ein paar Fotos zu machen. Das ist jetzt schon wieder deutlich besser geworden, aber ich muss immer noch sehen. Also es kommt manchmal mehr, manchmal weniger. Weg ist noch nicht, aber hoffentlich ist es dann irgendwann doch mal soweit, muss ich mal sehen. Weiß man ja mal nicht ganz so genau, was zeigt einem schon, wie wichtig eigentlich so Gesundheit ist. Man nimmt es immer so für, sagt man auf Deutsch, garantiert oder was auch immer.
Und selbstverständlich.
Selbstverständlich, genau. Es ist immer so selbstverständlich für einen. Und wenn es dann nicht mehr so ist, dann merkt man schon, dass dann auch alles andere eigentlich nicht mehr so wichtig ist. Weil wenn du nichts machen kannst, ist der Rest auch egal sozusagen.
Genauso sehe ich das auch. Ich bin momentan auch so ein bisschen geplagt. Also bei mir mitten in der Workshop-Saison habe ich eine Entzündung im Ellbogen bekommen, so eine Schleimbeutelentzündung und kann keinen Supertele im Moment Freihand halten. Das heißt, ich habe ab Mitte der Workshop-Saison keinen Supertele mehr fotografiert und ist immer noch nicht weg. Wir probieren das Ganze jetzt noch mit Cortison, bevor man das operieren muss. Und dementsprechend merkt man dann erst, wie sehr man an seiner Gesundheit hängt, wenn sie auf einmal nicht mehr selbstverständlich ist. Und das ist, glaube ich, gerade wir, die ja gerne draußen unterwegs sind und irgendwie fotografieren draußen, da merkt man dann doch, dass die Gesundheit echt essentiell ist, damit man irgendwie Freude an dem ganzen Thema haben kann. Also da, wie soll ich sagen, ich glaube, wir werden einfach alt, Jan.
Ja, vielleicht, aber ich sag mal so, in meinem Fall ist es ja so, dass es oft, dass ich es wirklich nicht machen kann, weil ich einfach zu wenig Energie habe, um überhaupt irgendwas zu machen. Von daher ist es schon nicht so geil, sag ich mal. Ich hatte so viele Reisen geplant, die ich schon alle absagen musste. Jetzt wollte ich Ende Juli irgendwo hinfahren, aber bin ich mir auch noch nicht so sicher, ob das klappen wird oder nicht, weil da musste man auch wieder einige Berge hochlaufen sozusagen und da weiß ich noch nicht, ob ich mir das so zutraue mit einem 600er auf der Schulter.
Ja, dann gibt es nur eine Möglichkeit, du sollst das kleine, leichte und kompakte 180 bis 600 mm Nikon mitnehmen.
Naja, so klein und leicht ist es auch gar nicht. Da wäre wahrscheinlich das 100 bis 500er besser. Aber naja, das war schon eine interessante Linse und war natürlich cool, dass ich die mal kriegen konnte, bevor die offiziell herauskam und damit ein Video machen. Wie gesagt, mir ging es da nicht ganz so gut, aber ich habe es dann doch geschafft, die hier einige Tage, bei fast zwei Wochen hier bei mir in der Gegend damit zu fotografieren und war schon cool. Ist schon natürlich cool, dass jetzt auch Nikon nach Sony auch so eine Linse hat. Und Tamron und Sigma haben ja auch alle diese Linsen. Canon ist da jetzt so der Letzte, der keine Linse in dem 180, 150 bis 600 Bereich hat. Weiß ich auch nicht, ob das jemals kommen wird. Aber ich sag mal so, wenn das so deine Haupttele ist, dann ist das schon ein ganz cooler Bereich. Während wenn man jetzt sozusagen 600er zum Beispiel hat, wie du und ich, dann finde ich manchmal so ein 100 bis 500er durchaus praktikabler, weil es halt viel kleiner ist und man das ganz easy in den Rucksack reinstecken kann mit dem 600er, während so ein 200 bis 600 und ein 600er ist schon deutlich schwieriger in so einen Rucksack reinzukriegen.
Du wirst lachen, aber genau das erlebe ich ganz, ganz oft bei meinen Workshop-Teilnehmern, die das 200 bis 600er Sony gekauft hatten, um irgendwann mal einzusteigen. Und wenn die dann das 400er oder 600er als Supertele kaufen, dann steigen die fast immer auf das 100-400er G-Master um, weil das so viel kompakter ist und halt optisch auch nochmal besser ist. Aber man kriegt halt diese großen 200 bis 600er in der Kombination mit dem Supertele so schlecht in den Rucksack. Das ist so echt vom Volumen und auch von der Länge eine riesige Thematik. Wie oder was ist dir denn beim 180-600er Nikkor aufgefallen? Was hat dir gut gefallen? Was hat dir vielleicht nicht so gut gefallen? Erzähl mal ein bisschen mehr.
Also mir hat eigentlich alles relativ gut gefallen. Ich sag mal, es ist nicht die schärfste Linse, die ich jemals benutzt habe, aber mehr als adäquat, sag ich mal. Und sonst, was mir halt immer sehr bei Nikon auffällt, was an der Linse auch gut war, vielleicht nicht ganz so gut wie bei den S-Line-Linsen, die so sind wie die L-Linsen sozusagen. Das ist ja wie das Sony eine Stufe tiefer. Das Sony 200, das 600 ist ja auch keine G-Master, sondern nur G-Line oder wie auch immer das bei Sony heißt, glaube ich. Bei Nikon ist es auch so, das ist also eine Stufe herabgestuft. Und es ist aber trotzdem noch, der Preis, für den Preis ist es wirklich richtig krass. Und was mir immer auffällt bei Nikon, ist halt die richtig krasse Bildstabilisierung, was auch an dieser Linse, obwohl es nicht ganz so gut war wie an den S-Line-Linsen, immer noch richtig krass ist, wo du wirklich ganz lange Verschlusszeiten und auch Video freihand machen kannst, was wirklich gut ist. Was mir bei Nikon immer so ein bisschen nicht ganz so gefällt, ist die Aufteilung von den Ringen an der Linse. Also der Fokusring ist immer so weit hinten Richtung Kamera, der manuelle Fokusring, dass man den fast gar nicht benutzen kann. Und wenn man die freie Hand hat, dann dreht man den immer so aus Versehen mit sozusagen. Was mir andererseits wieder gefallen hat, ist der Zoomring, weil der ist, fand ich perfekt eigentlich, genau lang genug, nicht so kurz wie bei dem Sony, da ist es so wirklich so gefühlt nur so ein Zentimeter. Da ist es gerade bei Video manchmal schwer, so langsam rein und raus zu zoomen. Das war bei dem Nikon wirklich sehr gut. Und das andere war, was ich interessant fand, hatte ich nochmal nachgefragt, das hat nicht so einen Control Ring, was ja eigentlich fast alle Linsen heutzutage haben. Und die meinten dann, naja, man kann ja dann einfach den manuellen Fokusring als Control Ring benutzen. Aber das weiß ich halt nicht, weil für mich, ich möchte schon manuell immer mal eingreifen, wenn ich eingreifen muss. Von daher fand ich das eine etwas interessante, sag ich mal, Designentscheidung. Aber ich denke, dadurch, dass es halt nur 1700 US-Dollar kostet, musste halt irgendwo auch ein bisschen eingespart werden, sag ich mal. Und für den Preis ist es schon wirklich extrem heiß, sag ich mal.
Ja, also ich finde das auch eine spannende Linse, gerade wenn man nur ein Objektiv haben will oder gerade am Einstieg so in die Tierfotografie ist, ist es, glaube ich, auch attraktiv, weil gerade im Einstieg ist es ja meistens so, dass man gerne so viel Brennweite wie möglich für sein Geld haben will. Und da ist natürlich 180, 600 einfach eine Brennweite, die gut funktioniert. Und von daher glaube ich eben, dass da auch einen sehr, sehr großen Run auf das Objektiv geben wird, wenn jetzt Nikon noch schafft, eine halbwegs günstige Vollformat- oder Crop-Kamera zu bauen, die nicht krassen Rolling-Shutter-Effekt hat und einen guten Autofokus hat, dann wird das mit Sicherheit eine gute Kombination werden. Ich glaube einfach, dass gerade unterhalb der Z8 da natürlich auch noch Platz ist für ein oder zwei Modelle seitens Nikon.
Oder auch fünf, sag ich mal. Es ist wirklich so, du hast jetzt zwar die super günstigen Objektive bei Nikon, aber quasi keine Kameras, die das so richtig voll ausschöpfen, außer der Z8 und der Z9. Da ist Canon jetzt sehr gut aufgestellt, dafür hat Canon nicht unbedingt jetzt die so preisattraktivsten Telelinsen im Moment. Es ist schon interessant. Sony ist da auch eher wie Nikon aufgestellt. Die haben zwar viele Kameras, aber die meisten Kameras sind auch ziemlich teuer. Es fehlt eigentlich den meisten Herstellern sowas wie die R8 oder die R7, die ja wirklich relativ erschwinglich sind. Aber wie gesagt, dafür hat Canon dann kein 180 bis 600 für, ich weiß gar nicht, was es in Deutschland kostet, wahrscheinlich über 2000 Euro.
Ich kann hier gerade mal meine Notizen für die Naturfoto-News schauen. Da steht das natürlich irgendwo drin. Sekunde. 1.999 Euro. Och,
da war ich ja knapp,
also 2000.
Knapp vorbei, aber knapp dran.
Genau. Nee, aber wie soll ich sagen, ich finde das auf jeden Fall eine coole Linse. Wie wertest du das so jetzt im Vergleich zum 100-500er Canon? Ich habe ja rausgehört, dass du nicht tauschen würdest 100-500 gegen 180-600.
Ist halt ganz schwer zu vergleichen, weil Entschuldigung. Meiner Meinung nach vergleichen ja die Leute immer die falschen Linsen. Die vergleichen immer das 100 bis 500er mit den 200 bis 600ern. Man sollte aber eigentlich das 100 bis 500 mit den 100 bis 400er vergleichen. Dann ist nämlich auch der Preis sehr ähnlich, sowohl von dem Sony als auch von dem Nikon. Und dann hat aber das Canon einfach den krassen Vorteil, dass es 100 mm mehr hat bei gleicher Größe und fast dem gleichen Preis. Und wenn man es mit 100 bis 400 dann vergleicht, dann ist es einfach die krass beste Linse sozusagen. Während natürlich, wenn man das mit 200 bis 600 da vergleicht, fehlt halt etwas am langen Ende. Aber wie du schon sagst, für mich ist es eigentlich wichtiger, dass ich in der Natur auch die 100 mm zur Verfügung hat, als die 600 mm am langen Ende. Aber wie gesagt, ich habe ja nun auch ein 600er, wenn ich wirklich die Brennweite dann brauche, aber im unteren Bereich ist es halt so, dass ich dadurch ein Objektiv weniger mitnehmen kann. Weil wenn ich nur 200 mm im unteren Bereich habe, das ist ja dann doch nicht weit genug. Das wird dir auch so gehen, wenn du irgendwie im Gebirge unterwegs bist und da willst du so einen Steinbock fotografieren, der ein bisschen mehr Umgebung drauf hat. Da wäre 200 mm auch schon sehr lang, sag ich mal.
Eben, also ich finde auch am Ende des Tages ist es interessant, dass wir, die heute professionell fotografieren, eigentlich darauf abfahren, gar nicht so sehr die maximal längste Brennweite zu haben und probieren eher, das Ganze auch in der Tierfotografie oft über den Abstand zu regeln, als die Internetforen sind ja voll davon, kann ich dann 180-600 noch mit Zweifach-Extender ja verwenden, wohingegen wir eher darüber nachdenken, wie kommt man noch näher ans Motiv ran, weil man damit halt wirklich krass die Qualität beeinflussen kann.
Natürlich, ich sag mal, das kommt natürlich auch mit Erfahrung. Ich sag mal, wir gehen, glaube ich, alle durch diese Phasen, sage ich mal. Meine schlimmste Phase war, wo ich leider in Nordnorwegen war. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Und dort waren halt alle diese Limikolen in der geilen Tundra im Brutkleid. Und ich war aber so auf der 600er mit Zweifach-Konverter-Schiene zu der Zeit, wo wirklich alles eigentlich Schnabel vor links anstoßen, Schwanz rechts anstoßen, Kopf oben und Füße unten sozusagen. Und da gucke ich jetzt auch manchmal etwas wehleidig auf diese Bilder zurück, wo ich so denke, boah, von den ganzen Bildern will ich eigentlich nicht mal was bearbeiten, weil die so einfach so krass groß im Bild sind, die Vögel. Und lustigerweise, es gab so einige Arten, wo ich einfach nicht dicht genug rankam, selbst mit Zweifachkonverter. Und das sind eigentlich alle die Bilder, die ich jetzt bearbeitet habe, weil ich die eigentlich viel interessanter finde, weil man da halt ein bisschen mehr von der krassen Umgebung und so sieht. Aber wie du schon sagtest, gerade am Anfang ist man halt fasziniert von diesem Detail, was man sehen kann. Man kommt jetzt dichter an den Vogel ran, man sieht so einen Vogel, wie man den noch nie vorher gesehen hat. Und jetzt mit der Zeit finde ich das manchmal eine viel interessantere Challenge, das 100 bis 500 nur mit dabei zu haben und dann versuchen, entweder den Vogel mehr im Habitat zu zeigen oder viel dichter ranzukommen. Oder halt einfach was Kreativeres so zu machen. Und ich denke, es sind halt alle diese Phasen, die wir durchgehen. Und da gibt's auch nicht wirklich was richtig oder Falsches. Mein bester Tipp hier an die Zuhörer wäre wahrscheinlich einfach so versuchen, ein bisschen von allem zu machen. Nicht nur draufballern und nicht nur weit, sondern man schafft es am besten. Oder machst du ja auch zum Beispiel in dem Gebirge unterwegs ist mit den Steinböcken. Du hast Detailaufnahmen von den Augen und dann hast du einen so nur am Bergkammrennen. Und einfach dieses ganze Portfolio, was man so über die Zeit bilden kann, das ist eigentlich so die Challenge, die ich jetzt gerne habe, dass du halt ein Bild hast, wo der kleine Bild ist, gleichzeitig aber zum Beispiel auch ein Kopfporträt hast, dass du also wirklich diese ganzen verschiedenen Nuancen von so einem Tier abbilden kannst.
Genau, das finde ich auch immer das Spannendste. Ich probiere das auch nach den Workshops und den Reisen auch immer für den Blog so aufzubereiten, dass ich dann eben so eine gewisse Range an unterschiedlichen Bildern habe und nicht nur Gegenlicht, nicht nur Porträt, nicht nur Auge oder nicht, also dass du einfach verschiedene Varianten
genau.
hast. Das ist ja, glaube ich, auch das Spannende am Ende des Tages, eben nicht nur eine Art von Bildern zu haben. Wo wir aber gerade bei den günstigen Teleobjektiven sind, da hatte ich auch nochmal eine Überraschung mit dem 100-400er Canon RF, also das ist ja das günstige 5.6 bis 8.0. Und wo ich also Probleme im Ellbogen hatte, habe ich gedacht, komm, ich schmeiß das auch noch in den Rucksack. Ich habe ja so viel Platz, weil da kein Supertele drin ist. Und habe dann echt teilweise auch mit dem 100-400 im Sand fotografiert, weil ich gedacht habe, okay, das kann ich im Notfall mit einer Hand fotografieren, ohne die andere Hand überhaupt zu benutzen. Und wenn man so ein bisschen weiß, wie man mit Vorder- und Hintergrund arbeitet, kann man so gute Bilder mit dem 100-400 machen. Also ich habe so klassisch Austernfischer fotografiert, ne? Und dann habe ich mir so eine kleine Kuhle im Sand gemacht mit meinem Arm. Und dann hatte ich sozusagen automatisch dann danach mich so hingelegt, dass ich hinterher so ein bisschen Sand hatte erstmal und dann erst die Vögel gekommen sind. Das, dadurch hatte ich quasi einen weichen Vordergrund und hinten dann irgendwann Wolken und Meer, schön bei Sturm und bei Bewölkung, also so richtig sauberes Licht, einfach ganz weich. Und da, ich war so beeindruckt von der Schärfe und der Autofokusleistung vom 100-400, also was man da für diese 650 Euro bekommt, ist echt krass. Also das hast du vor 10, 20 Jahren auf gar keinen Fall zu dem Preis bekommen. Und da muss ich sagen, bin ich immer wieder, wenn ich das günstige 100-400 probiere, einfach beeindruckt von der Qualität, muss ich einfach echt so sagen.
Ich habe das ja neulich auch an der R7 mal wieder benutzt. Und da hast du sogar dann auch ein 160 bis 640 Millimeter Objektiv. Und für den Preis und das Gewicht unter 2 Kilo, oh, ich weiß nicht, bist du da in Deutschland auch unter 2.000 dabei? 2.000 Euro oder ein bisschen drüber?
Ich vermute ein bisschen drüber. Ich weiß
hier bist, nicht, in Amerika bist du kostet. Sogar unter 2.000 Dollar mit dabei. Nee, da habe ich auch gelogen. 600, 650 und 1.500. Knapp drüber, knapp über, also 2.100 Dollar oder so für eine echt krasse Kombo. Ich sag mal, als R7 hat ja manchmal etwas Zuckungen mit dem Autofokus sozusagen, aber ansonsten ist es natürlich schon eine krasse Kombo. Als ich früher eingestiegen bin, da, wenn du dir überlegst, da hattest du so eine 20D und irgendwann hast du dir dann mal so ein 100 bis 400 Version 1 leisten können oder so. Was es da jetzt so gibt mit einer R7 und so einem 100 bis 400, was so klein und leicht ist, aber so eine krasse Abbildung hast, da ist es schon einiges geschehen, sage ich mal, auch gerade mit dem Autofokus von den spiegellosen Kameras und so, ist schon eine gute Zeit für uns Fotografen sozusagen.
Ich habe gerade bei AC Foto auch mal direkt nachgeschaut. Das 100-400 kostet 699 Euro und die R7 1599. Da gibt es aber 100 Euro Cashback, also ähnlich, und 50 Euro Lens Boost, also am Ende 2150 Euro. Also der identische Preis, den ihr in Dollar habt, ist sozusagen der Preis hier bei AC Foto. Von daher.
Das ist schon auch eine starke Kombo. Vor allem, weil es hat auch, die kann wirklich auch jeder den ganzen Tag frei Hand halten. Kann man ja sonst bei anderen Sachen nicht so sagen. Gerade diese 200 bis 600er Telefoto-Range ist ja doch relativ schwer, sage ich mal so, am Ende des Tages. Während dieses kleine 100 bis 400, das kannst du ja, wie du schon sagst, locker eigentlich tagelang tragen sozusagen.
Genau, und meine Idee war einfach auch für den einen oder anderen Mitzieher und so weiter einfach einhändig. Da kann ich den anderen Arm gut schonen.
Ja.
Ja, und dann habe ich auch noch eine grandiose Anekdote zum Objektivkauf oder Verkauf mitgebracht. Ich habe bei eBay Kleinanzeigen ein sehr exotisches Objektiv eingestellt, ja, und habe da eine Preisvorstellung dran geschrieben. Also so exotisch, dass das seltenst irgendwo gehandelt wird. Ja. Und dann habe ich eine Nachricht bekommen, guten Abend, dann kommt einfach nur eine Preisvorstellung, inklusive Versand würde ich Ihnen anbieten, Grüße. Und das war so ungefähr ein gutes Drittel unter dem, was ich mir vorstelle. Ne? Und dann habe ich geantwortet, danke, die können Sie gerne behalten, also diese Summe, herzliche Grüße. Ja. Und jetzt kommt eigentlich die Antwort, die mich so ein bisschen geschockt hat. Und die hieß, Wow, danke für die prompte Antwort und vor allem für eine so freundliche Antwort. Da erkennt man den Profi. Das Objektiv wird laut Gebrauchtpreisliste für so und so viel Euro gehandelt. Sie haben es laut eigenen Angaben günstig geschossen und wollen nun den großen Reibach machen. Ja, sehr vertrauenserweckend. Werde Ihre Workshops wärmstens weiterempfehlen. Viele Grüße. Und ich habe mir also echt gedacht, erstmal, was hat das überhaupt mit meinen Workshops zu tun, ja? Und warum habe ich denn den großen Reibach gemacht und oder günstig geschossen? Ich habe tatsächlich auch mal nachgelesen bei mir im Blog, da steht, ich habe einen fairen Preis bezahlt und ich bin auch der Meinung, dass ich einen fairen Preis sozusagen verlange für das Objektiv, sonst hätte ich es ja nicht dazu inseriert. Und dass dann jemand so sauer ist, dass er das Objektiv nicht einfach mal zu ein Drittel weniger, als ich es inseriert habe, bekomme, das hatte mich echt ein bisschen sprachlos gestern gemacht bei eBay.
Ja, so ist halt das Internet, sag ich mal. Da gibt es immer Spezies sozusagen.
Ja, also ich habe ja die beste Erfahrung war, ich habe mal das 1124 verkauft vor zig Jahren. Und da war es so, dass mir jemand angeboten hat, mein Objektiv gegen einen antiken Helm zu tauschen. Das war auch sehr interessant.
Ja, naja, je nachdem, worauf man so steht.
Gut, kommen wir zum Thema Bildbearbeitung, wo wir ganz angefangen hatten. Du hast gesagt, du bearbeitest momentan deine älteren Bilder nach. Was hat es damit auf sich? Wie hat sich bei dir die Bildbearbeitung verändert von früher, welche Bilder du bearbeitet hast, zu Bilder, die du heute bearbeitest?
Ja, ich sag mal so, gerade durch YouTube, so die letzten Jahre und so, bin ich eigentlich immer mehr davon abgekommen, so die Bilder zu bearbeiten, die ich selber auf meinen Reisen und so mache. Und vor allem ist es auch, weil YouTube drängt einen ja schon in eine gewisse Ecke sozusagen, dass, weil gerade so Gear-Reviews, also Kamera-Reviews und so kriegen halt viel mehr Views in der Regel als jetzt irgendein Video, wo du über deine Reise berichtest oder so. Das heißt, dadurch wirst du schon etwas auf eine Schiene gedrängt sozusagen und dadurch ist es halt so, dass ich schon Bilder bearbeite, die ich natürlich mache, aber es sind jetzt nicht immer zwingend die Bilder, die ich auch gerne selber für meine eigene Seele sozusagen bearbeiten möchte. Und ich habe jetzt die letzten paar Wochen gerade ein paar ganz anstrengende Videos gemacht und dann dachte ich mir, jetzt muss ich mal irgendwie was anderes machen und habe dann so durch mein Archiv durchgeguckt und da sind wirklich, ich würde mal sagen, hunderttausende Bilder, die man durchaus irgendwann mal bearbeiten könnte. Und dann dachte ich, da setze ich mich jetzt einfach ab und zu mal ran und bearbeite dann einfach Bilder so für mich. Ist zwar wirtschaftlich jetzt nicht unbedingt die smarteste Entscheidung, aber ich sag mal, gerade wenn man so das Hobby zum Beruf macht, in Anführungsstrichen, ist es, glaube ich, auch manchmal ganz gut, einfach was zu machen, was so für die eigene Seele ist, anstatt immer nur darauf zu gucken, dass man was macht, womit man auch Geld verdient sozusagen. Und es ist jetzt auch gerade so, dass mit meinem neuen Workflow und meinen Process und was ich Leuten in meiner Masterclass zeige, ist es schon so, dass ich auch gerade ältere Bilder, die ich jetzt vielleicht nicht perfekt fotografiert habe, schon auch ziemlich geil aussehen lassen kann. Von daher ist es auch nochmal ein Anreiz, vielleicht manchmal so Bilder anzugucken, die man vor einigen Jahren gemacht hat. Zum Beispiel ein anderer Faktor ist auch noch vor ein paar Jahren, wenn du so über ISO 1600 benutzt hast oder so, sind die Bilder halt einfach so krass verrauscht, dass man die eigentlich gar nicht bearbeiten will. Während jetzt mit den neuen Software, selbst bei Adobe, einfach dieses Enhance oder Verbessern heißt das, glaube ich, auf Deutsch, da kannst du halt so viel mehr aus so Bildern rausholen. Das ist schon manchmal ganz interessant, das so durch sein Archiv durchzugucken und zu sehen, was man eigentlich noch so aus seinen alten Bildern rausholen kann. Und in meinem Fall sind es einfach
eine Frage an der Stelle. Wann benutzt du denn Verbessern? Gehst du erst hin, machst deine RAW-Einstellungen und klickst dann auf Verbessern oder verbesserst du erst und bewegst dann deine Regler?
Mal so, ich habe da eigentlich keinen Unterschied gesehen. Ist da ein Unterschied?
Okay, ich bin mir da noch nicht so ganz einig und deswegen habe ich gedacht, vielleicht hast du schon eine gute Antwort für mich.
Also ich habe in der Regel, mache ich Verbessern, glaube ich, am Ende. Ich mache erst die Regler. Manchmal sieht es dann komischerweise leicht anders aus nach dem Verbessern, vielleicht auch einfach, weil man gerade wenn es ein höheres Rauschen hat, kann es ja durchaus die Farbe mal so leicht beeinflussen. Dadurch verbessere ich das dann und mache danach nochmal ein, zwei so kleine Veränderungen. Aber in der Regel mache ich das Verbessern doch, glaube ich, am Ende, würde ich mal sagen.
Das ist, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, auch meistens mein Workflow. Also, dass ich erst am Ende auf Verbessern gehe und dann gebe ich es rüber an Photoshop und mache den Rest.
Genau. Ich muss ja hier auch sagen, ich war ja immer ein großer Fan von DxO Pure Raw. Topaz Denoise habe ich auch ab und an benutzt sozusagen, aber Workflow-mäßig ist es schon viel einfacher, jetzt das Verbessern zu benutzen. Selbst wenn es vielleicht nicht ganz so gut ist wie jetzt DxO Puro zum Beispiel, aber jetzt nicht immer ein anderes Programm aufmachen zu müssen oder man macht es einfach halt schnell in Camera Raw auf, klickt eine Taste und dann hat man das entrauscht. Das ist schon, was ich jetzt am meisten benutze im Moment.
Mir geht's genauso. Ich finde, zu viele Programme benutzen ist einfach Pain in the Ass. Und dementsprechend ganz klar ist mein Workflow auch bei Adobe hier mittlerweile komplett abgebildet. Ich habe zwar noch das ein oder andere, die eine Automatisierung und die andere Aktion geschrieben, die da reinpassen natürlich, aber im Endeffekt ist es halt einfach so schön, wenn man einfach in einem Programm bleiben darf.
Wenn es mal ganz hart auf hart kommt, benutze ich auch Pure Raw noch, aber so für die normalen Bilder ist das Verbessern eigentlich gut genug, sage ich mal.
Genau, aber dann lass uns mal nochmal zurückkommen zu den Bildern, die dir etwas bedeuten, weil ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir nicht oft genug betonen können, weil eigentlich erzähle ich dir ja regelmäßig davon, dass ich einfach für mich rausgehe zum Fotografieren und für mich Bilder mache, weil mir wichtig ist, dass es mein Hobby bleibt und mir es auch sehr aktiv selber quasi wie ein Mantra einrede, dass Naturfotografie mein Hobby ist und nicht mein Job. Das hilft mir auch so gut, dass manche mich manchmal anschauen und sagen, du machst das doch professionell, Radomir. Und ich, ja, aber für mich ist es auch mein Hobby und meine Leidenschaft. Und ich will diesen Kampf nicht aufgeben, dass es mein Hobby bleibt, sondern im Gegenteil, ich habe mir sehr, sehr schön selber eingeredet, dass das mein Hobby ist und dass ich da auch immer noch mein Hobby und meine Freude dran habe, weil ich eben es so wichtig finde, dass uns das Spaß bereitet, dass das eine Liebe ist, dass das eine Leidenschaft ist, weil am Ende, guck mal, wie viel geiler das ist, als jeden Tag nur im Büro zu hocken, dass wir die Chance haben, auch mit dem, was uns Freude bereitet, Geld zu verdienen. Das ist irgendwie unschätzbar schön.
Ja, in jedem Fall. Und ein gutes Beispiel habe ich zum Beispiel, ich war letztes Jahr im Mai so Goldschultersittiche fotografieren, so ganz seltene kleine Papageien in so einem abgelegenen Gebiet ganz im Norden auf der Kap-York-Halbinsel. Und da habe ich wirklich quasi jetzt gut über ein Jahr lang die Bilder nicht bearbeitet. Und das hat mich dann schon wirklich gestört. Und das war auch was, was ich ja unbedingt machen wollte und unbedingt diese Bilder haben wollte. Und dann ist es schon manchmal komisch, wie man einfach nicht dazu kommt. Und da habe ich dann da auch 5 oder 6 Bilder davon bearbeitet. Kann man auch in einem von meinen YouTube-Videos ein paar Before und Afters sehen. Und das war dann auch einfach, was ich einfach mal machen wollte sozusagen. Und damit hat es angefangen und jetzt kann ich im Moment gar nicht aufhören sozusagen. Da gehe ich durch die ganzen, in meinem Fall sind es immer Papageien, weil ich die am geilsten finde. Da gucke ich einfach die ganzen Ordner durch mit meinen ganzen alten Papageienfotos oder alt, kann auch nur 2, 3 Wochen alt sein und guck dann halt, welche dann noch herausstechen, die ich unbedingt bearbeiten will und mach das dann halt.
Dann lass uns doch 3 schöne Papageienfotos in die Shownotes packen, da kannst du mir nachher was zuschicken. Und ich find's immer total witzig bei dir, wie du dich auf eine Überart einschießt. Ja, im Moment Papageien, früher waren das entenartige Vögel, kann ich mich
erinnern. Aber nur, weil es da keine Papageien gab, wo ich gelebt habe, da gab es nur Enten.
Okay, aber du hast vorher immer so viele Entenarten
fotografiert. Ja, in jedem Fall. Also next best thing sozusagen, war halt bunt, relativ einfach zu fotografieren und hat mir Spaß gemacht. Und ich sag mal, ich bin schon ein bisschen ein Sammler in einer gewissen Weise. Ich habe schon quasi gerne fast alle Arten von einer Familie dann oder so. Und da waren halt, gerade wo ich in Vancouver gelebt habe, da gab's halt, weiß ich nicht, über den Winter gab's da bestimmt 20 Entenarten, die da überwintert haben. Von daher war das so ein ganz logisches Ziel sozusagen.
Also vor allem, wenn man dann auch solche Arten hat in der Nähe, da kann man ja auch tolle Projekte dran machen. Und ich glaube, die meisten haben ja gerade auch solche Entenartigen doch einige verschiedene Arten, nicht nur die Stockente. Wobei ich tatsächlich die Stockente total schön finde, auch wenn die sehr häufig ist. Und da kann man ja schon auch gerade in so einem Umfeld nochmal ein paar andere Bilder generieren. Von daher kann ich das auch nachvollziehen, dass du einfach begeistert bist von einer Art. Ich meine, ich bin doch genauso. Ich bin dann begeistert an einer Pflanzenart oder an einer Pflanzengattung dran. Das ist ja genauso.
Ja, und ich sag mal, es ist ja auch interessant in einer gewissen Weise dann halt dort die ganzen Unterschiede und so zu sehen. Aber ja, wie gesagt, es ist einfach, was mich so persönlich am meisten fasziniert und mir auch den größten Adrenalinkick in der Wildbahn verschafft, sozusagen, wenn eine neue Papageienart vor mir auftaucht, die ich noch nie fotografiert habe, ist doch inzwischen anders, als wenn so eine Ente an mir vorbeischwimmt.
Wie ist es denn generell, was die Bildbearbeitung angeht? Macht dir das Spaß oder hast du eigentlich keine Lust drauf?
Kommt drauf an, was es ist. Es dauert immer etwas zu lange in einer gewissen Weise, weil ich schon ein Perfektionist bin und dann da immer rumfummle und dann hier nochmal gucke, dass auch die Farbe stimmt und dann die Farbe und Selective Color ist, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt, selektive Farbkorrektur vielleicht. Damit spiele ich oft immer rum, dass man dann halt die Farben etwas separiert und so. Und es ist immer schon etwas Aufwand, aber wenn das Endergebnis dann stimmt, dann finde ich es auch halt sehr befriedigend sozusagen. Und es ist schon was, was mir, es macht mir Spaß, aber es wäre noch spaßiger, wenn es manchmal nicht so lange dauern würde.
Okay, also ich muss sagen, mir geht Bildbearbeitung tierisch auf den Keks. Ich habe überhaupt keine Lust auf Bildbearbeitung. Ich will die Bilder aber immer bearbeitet haben, damit ich halt regelmäßig auch meine ganzen Blogposts machen kann. Und ich bearbeite aber meine Bilder unfassbar ungern. Mir macht das einfach keinen Spaß. Vor allem, wenn ich dann, wie letzten Monat, ich glaube, ich war von 30 Tagen, die der Monat hatte, 21 unterwegs, ne? Und dann will ich aber auch noch in der Zeit alle Bilder bearbeitet haben und so weiter. Und da habe ich dann, ist es echt so wie eine Aufgabe auf der To-Do-Liste, du musst jetzt Bilder bearbeiten. Und das macht mir oft keinen Spaß. Und dann auf dem Weg von Helgoland zurück aufs Festland habe ich echt auf dem Schiff fast alle Bilder, die ich haben wollte, schon direkt bearbeitet am Notebook auf dem Schiff, muss ich zugeben. Und da war ich total happy, dass wenn ich nach Hause gekommen bin, dass die Bilder sozusagen bearbeitet sind. Und das hatte ich neulich auch in den Bergen. Da hatte ich erst einen Workshop und danach hatte ich nochmal einen individuellen Workshop mit zwei Teilnehmern. Und dazwischen hatte ich einen halben Tag frei und habe dann echt auf der Berghütte schon mal Bilder bearbeitet, weil ich es so schön finde, nach Hause zu kommen und die Bilder nicht mehr bearbeiten zu müssen. Also das ist schon so ein Topic auf der To-Do-Liste. Also ich würde sagen, Bilder bearbeiten, das ist nicht meine Lieblingsbeschäftigung.
Es kommt auch, bei mir kommt es darauf an, was es ist. Wenn es jetzt was ist, was mich wirklich fasziniert, dann mache ich das gerne. Und wenn es was ist, wenn ich jetzt bei so einem Review 5 so eine Loris fotografiert habe, von denen ich schon 8000 vorher fotografiert habe und ich dann das Video bearbeite und dann merke, ach Mensch, jetzt fehlen mir noch 3 Bilder, die ich bearbeiten muss, dann bin ich auch nicht ganz so davon angetan. Während wenn das irgendeine Art ist, von der ich noch nie ein Bild bearbeitet habe und neulich erst zum ersten Mal fotografiert habe, da bin ich dann doch mit mehr Elan dabei. Aber so insgesamt finde ich es auch schon interessant bei der Bildbearbeitung, weil du kannst halt schon viel rausholen aus Bildern, wenn du weißt, was du machst. Und es ist auch einfach schön, diese Transformation zu sehen, beziehungsweise auch einfach dann das finale Produkt sozusagen zu haben und nicht nur die RAW-Files.
Definitiv. Und wie soll ich sagen, ich habe neulich beim Fotografieren beim Austernfischer eine Situation gehabt, wo ich genau wusste, du würdest jedes Mal diese Feder retuschieren, weil der hatte am Kopf eine abstehende Feder, ja. Und ich fand das so cool, dass die immer so ungefähr der Schärfeebene mit dem Auge war und die hat immer oben abgestanden. Ich fand das cool, weil ich den damit unterscheiden konnte von allen anderen, ne?
Ja.
Und ich bin mir so sicher, dass du gesagt hättest, hey, die Feder muss weg,
da
die ist nicht perfekt.
Da bin ich mir auch sehr sicher.
Ja, ich fand es einfach so witzig, weil das sind so die Momente, wo ich einfach an dich denke und denke so, hey, bei dir wird das ganz anders hinterher aussehen als bei mir.
Mit Sicherheit, und aber das ist ja auch, da springe ich mal kurz rein, das ist auch was, glaube ich, was ich gerade auch in der Naturfotografie finde, sollte etwas mehr akzeptiert werden in einer gewissen Weise, dass eigentlich schon jeder seine Bilder so bearbeiten kann, wie er gerne möchte. Die Grundlagen sind zwar die gleichen, aber was man dann aus seinen eigenen Bildern macht, ist jedem selbst überlassen sozusagen. Das finde ich auch das Faszinierende daran, dass man aus, ich sag mal, wenn wir beide das gleiche Foto machen würden, würde das wahrscheinlich am Ende trotzdem durchaus recht anders aussehen, wie du schon gerade sagst. Und das finde ich ist durchaus faszinierend.
Ich meine, bei meinem Bild wärst du im Hintergrund und bei deinem Bild wäre ich im Hintergrund, weil ich das Licht von der anderen Seite haben will.
Das kann natürlich gut sein. Aber ich sag mal, das sind natürlich
allein
Sachen,
daran unterscheide ich das.
Die man natürlich schon in der Natur entscheidet. Aber ich sag mal, selbst wenn wir jetzt beide das gleiche Bild, wenn ich ein Pflanzenbild von dir bearbeiten würde und du einen Vogel von mir, das würde wahrscheinlich auch komplett anders aussehen, als wenn ich jetzt mein Bild bearbeite und du dein Bild bearbeitest. Wir haben ja auch, oft so eine Vision in der Natur schon, sag ich mal, dass man sagt, ja, so hätte ich das gerne im Endeffekt.
Genau, das ist das, was ich meine. Genau das wollte ich im gleichen Moment sagen. Du hast doch beim Fotografieren die Idee, wie das Bild aussehen soll. Du entscheidest deshalb, ob du ein helles Bild machst oder ein dunkles mit einer hohen ISO, mit einer niedrigen ISO, mit einer langsamen Verschlusszeit, mit einer schnellen. Du hast ja eine Vision beim Fotografieren und da unterscheidet sich dann auch, wie soll ich sagen, ich kann ja nicht dein Foto nehmen, das für Bildstil A vorgesehen ist und dann aber mit Gewalt in Bildstil B pressen, meiner Meinung nach.
Es ist zumindest schwierig, deshalb klappt es auch nicht so gut. Jetzt, als ich so viele Häuser fotografiert habe, habe ich durchaus mal auch die Bilder so nach Übersee verschifft sozusagen. Da bearbeiten die Leute gerne für $1 pro Bild die Bilder sozusagen. Das heißt, preis-leistungsmäßig kannst du da tausende Bilder durchjagen. Aber jetzt für meine eigenen Bilder ging das gar nicht, weil da einfach keiner weiß, wie ich die gerne aussehen lassen möchte. Jetzt für so ein Haus, wo man schon so ungefähr so einen Maklerstil hat sozusagen, da geht es noch eher. Selbst da fand ich es manchmal schwierig, weil die dann trotzdem nicht so aussahen, wie ich es hätte gerne aussehen lassen. Aber ja, wie gesagt, Bildbearbeitung ist schon was sehr Individuelles, aber auch was Wichtiges, sag ich mal. Ich finde auch, das ist schon was, was man lernen sollte und dann auch machen, weil wir geben so viel Geld für Equipment aus, sitzen so lange in der Natur sozusagen und dann nicht das meiste aus seinen RAW-Files herauszuholen, macht meiner Meinung nach auch keinen Sinn. Muss jetzt vielleicht nicht so sein, dass man da Stunden dran sitzt, aber so ein bisschen die wichtigsten Grundlagen und dann das meiste rausholen, macht schon Sinn, meiner Meinung nach.
Man muss auch ehrlich sagen, mittlerweile kann man ja alleine mit dem RAW-Converter so unfassbar viel rausholen mit den neuen Maskierungstools.
Ja.
Selbst ohne viel Ahnung zu haben, kann man ja mittlerweile echt ganz gut die Bilder bearbeiten. Ich finde es aber auch essentiell, dass man die Grundlagen begreift, ne? Was passiert bei welchem Regler und eben nicht schaut, was passiert. Weil das ist der meistgemachte Fehler in der Bildbearbeitung. Man dreht an einem Regler, bis man einen Unterschied sieht. Aber wenn man den Unterschied sieht mit dem Auge, dann war es meistens schon viel zu viel.
Und was ich auch immer noch sage, es macht Sinn, wenn man schon weiß, wie was wir gerade schon gesagt haben, eigentlich wie das Bild aussehen soll. Wenn man jetzt einfach nur ein Foto aufmacht und dann mal sagt, ach, jetzt gucken wir mal, was hier so die Regler machen. Das ist so in der Regel, wo man nie zu einem befriedigenden Endergebnis kommt oder man irgendwo stecken bleibt, weil man eigentlich gar nicht weiß, was man gerne erreichen möchte. Und das denke ich.
Genau, ich vergleiche das mal mit einer Autofahrt. Wenn du losfährst und nicht weißt, wo du hinfahren willst, ja, dann hast du ein Problem. Aber wenn du wenigstens weißt, dass du von Saarbrücken nach Paris fahren willst, dann hast du halt bestimmte Routen, die du jetzt nehmen kannst, ja. Das vergleiche ich dann so damit, dass man als Beispiel auf zig verschiedenen Möglichkeiten Kontrast anpassen kann.
Ja.
Du kannst das über eine Gradationskurve, über eine Tonwertkurve, du kannst das über einen Kontrastregler, du kannst das über zig Möglichkeiten machen. Ja, das sind die Wege, die ans Ziel führen, mehr Kontrast zum Beispiel.
Ja.
Aber du musst halt auch wissen, wo du überhaupt hin willst, weil wenn du nicht weißt, wo du hin willst, dann solltest du vielleicht nicht losfahren vorher.
Ja, das ist eine ganz gute, wie sagt man, Analogie?
Metapher würde ich bezeichnen, aber es ist Analogie, eigentlich sogar besser. Analogie.
kann ich dir mal Deutsch beibringen?
Das ist gut, ich meine, ich bin ja auch Ausländer von da. Ja, ich habe tatsächlich noch ein Thema mitgebracht, über das wir noch nie gesprochen haben. mit dem ich mich mal beschäftigt habe und das ich dann ad acta gelegt habe. Und es kam neulich nochmal über einen Hörer zu mir. Und das wollte ich ganz kurz thematisieren, nämlich das Thema Infrarotfotografie. Hast du dich damit mal beschäftigt?
Ich habe es mal gesehen, hat mich jetzt nie so angetan, sage ich mal, vom Bildlook her. Ich fand es immer ganz cool, aber war jetzt nicht was, womit ich mich wirklich tiefergründig beschäftigt habe.
Okay, dann ich hatte die Idee, Infrarotfotografie in der Tierfotografie zu machen. Ja? Und die Herausforderung bei Infrarotfotografie in der Tierfotografie ist, dass man nicht mit Filtern arbeiten kann, klassisch. Weil wenn du den normalen klassischen Infrarotfilter vorne drauf pappst, dann hast du eine ewig lange Verschlusszeit. Und das, also dann bist du eher bei 15 oder 30 Sekunden bei schönstem Sonnenlicht. Ja. Und dann hast du diesen Switch der Farbkanäle, wo du quasi grün wird dann weiß mehr oder weniger und der blaue Himmel wird schwarz in der Infrarotfotografie. Und ich fand diesen Effekt total spannend und habe mir dann damals eine Canon EOS 7D umbauen lassen. Und zwar kann man dann den AA-Filter ausbauen und durch einen Infrarotfilter ersetzen lassen. Da kann man dann jetzt ausknobeln mit seinem Spezialisten, der sich damit auskennt, welche Stärke man nimmt, ob man jetzt einen 630er und dann einen 715er nimmt oder was auch immer, damit das quasi das ideale Ergebnis für die Schwarz-Weiß-Konvertierung nachher liefert oder ob man da einen Teil Farbe drin behalten will. Da gibt es ja auch Leute, die das gerne machen. Jedenfalls kann man dann die Kamera umbauen lassen. Das Problem an der 7D umgebaut auf Infrarot war, dass du halt eigentlich nicht fokussieren konntest, weil, also konntest du nur im Live-View scharfe Bilder machen im Endeffekt. Das war nicht so das Befriedigendste. Und dann hatte ich die Idee, okay, ich könnte mir jetzt so eine R6 oder R8 oder RP oder irgendwie sowas kaufen und dann auf Infrarot umbauen lassen, weil du ja jetzt quasi fokussieren kannst mit dem Autofokus direkt auf dem Sensor und dann kriegst du auch scharfe Bilder. Und warum das ad acta gelegt worden ist, ich wollte es einfach mal erwähnen, weil es dazu echt super wenig in der deutschen Sprache zu lesen gibt, ist, in der Infrarotfotografie geht es ja darum, ob Objektive Hotspots erzeugen oder nicht. Also ich nenne es mal auf farbige Fotografie übersetzt, also ob du Lensflares und ähnliches bekommst oder nicht. Und diese Hotspots entstehen eben anscheinend mit EF-Objektiven bei wenigen Objektiven und bei den RF-Objektiven ist es so, dass fast alle Objektive nicht optimal für Infrarotfotografie geeignet sind. Das heißt, dass die all diese Hotspots erzeugen. Und das führt dann dazu, dass ich dieses Projekt damals ad acta gelegt hatte. Und jetzt hat mich neulich ein Hörer von uns darauf angesprochen, ob ich mich damit beschäftigt hätte. Und dann ist mir eingefallen, irgendwo in meinen dunklen Gehirnzellen, ja, da war mal was. Und ich kann auch noch einen englischsprachigen Link mit in die Shownotes reinpacken, nämlich genau dazu Aussagen und Bildbeispiele, einfach damit man sich das mal angucken kann. Und an der Stelle ist das sozusagen das Projekt für mich gestorben, weil ich nicht zusätzlich zu den RF-Objektiven EF-Objektive halten möchte und gleichzeitig auch noch mitnehmen möchte, nur um Infrarot zu fotografieren. Quasi ein Body mehr wäre schon viel, wäre noch okay, aber dass ich dann quasi auch noch andere Objektive mitnehmen müsste, um ein optimales Ergebnis zu erzielen, das, da hatte ich keine Lust drauf und in dem Moment war es sozusagen gestorben für mich.
Findest du denn die Bilder geil oder war das einfach was, wo du sagst, hast du noch nie so mit Tieren gesehen, würdest du mal sehen, wie das aussieht sozusagen? So, das, wenn ich an Infrarot denke, denke ich immer nur so an schneeweiße Bäume sozusagen im Moment.
Ja, also ich finde das interessant. Ich weiß nicht, ob ich es geil finden würde. Mein Problem ist, ich mag meistens auch das Farbbild lieber als das Schwarz-Weiß-Bild. Ich bin kein optimaler Ansprechpartner für Schwarz-Weiß-Fotografie. Und wenn ich dann eine Kamera habe, die quasi nur Schwarz-Weiß macht, was ich halt spannend finde, ist, dass du halt bei knalligem Sonnenlicht dann diesen schwarzen Himmel hast im Zweifel mit einem helleren Tier. Ich glaube, dass man da schon coole Bilder machen kann. Ob die mir dann am Ende selber gefallen würden, ist die Frage, weil ich meine, meine Bilder aus meiner 7D, die ich damals gemacht habe, so geil finde ich es jetzt auch nicht. Aber ich probiere ja gerne mal rum. Ich meine, ich bin ja dafür bekannt, dass ich gerne mal ein bisschen da auch ausprobiere. Und ich hätte es schon gemacht, wenn ich das, also wenn da so die RF-Teleobjektive gut mitarbeiten würden, hätte ich, glaube ich, mal den Versuch gewagt und einfach mal eine Kamera umgebaut. Das hätte ich schon gemacht.
Ja, wäre bestimmt mal interessant gewesen.
Ja. Ich habe übrigens noch ein Thema von einem Hörer oder eine Frage von einem Hörer gestellt bekommen zum Thema Drucken, weil ich ja doch ein paar Podcast-Episoden auch zum Thema Drucken gemacht habe. Und zwar die Frage, warum ich nicht richtig groß daheim drucke. Druckst du irgendwas daheim oder lässt du drucken?
Ich lasse immer drucken. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich finde Drucken irgendwie nervig, weil was bei mir halt immer passiert, ich kriege immer 1000 Anfragen aus ganz verschiedenen Ländern. Und es ist halt richtig teuer, Drucke weltweit zu verschicken. Und dann musst du immer irgend so einen Shop in jedem Land finden, um das zu drucken. Und die Hälfte der Leute, die gerne ein Bild gedruckt haben wollen, kaufen es am Ende doch nicht. Das heißt, ich habe so eine Hassliebe mit dem Drucken sozusagen. Ich habe nicht mal in meinem eigenen Haus geile Bilder im Moment. Das ist eigentlich was ich gerne mal ändern würde. Aber
ich schicke dir was zu.
Ja, das war gut. Wie gesagt, muss ich mal gucken. Das würde ich schon mal gerne irgendwie machen. Aber ich habe mich noch nie jetzt so ganz tief mit der Materie befasst sozusagen. Es ist halt was ich mal so mache. Aber ich würde eigentlich schon gerne da etwas mehr reinkommen irgendwann mal.
Also ich habe mir die Frage nie in der Form gestellt, weil ich, also meine ganz simple Antwort ist, wenn man so wie wir halt so ein Ein-Mann-Laden ist, ja, muss man schon überlegen, wo man seine Zeit sinnvoll investiert. Absolut. Und wenn ich mir anschaue, wie viel Platz ich für einen Drucker bräuchte, der zum Beispiel 1 Meter große Drucke macht oder noch größer, ja, das ist quasi ja schon ein halber Raum oder ein ganzer Raum vom Haus weg für Drucker und Druckpapier und dann musst du die Papiere irgendwie auch bevorraten, ansonsten musst du ja jedes Mal das Papier auch bestellen und dann hast du ständig das Thema, ist mal wieder die Druckerpatrone an irgendeiner Stelle eingetrocknet oder nicht, wobei das heute ja auch nochmal besser geworden ist, aber ich habe, um ehrlich zu sein, keine Lust quasi in Anführungszeichen Lagerkapazitäten, Raumkapazitäten zu binden auf der einen Seite und dann auch noch mich intensiv damit zu beschäftigen, um dann ein Ergebnis zu erzielen, das vielleicht ähnlich gut und oder schlechter als das vom Druckdienstleister ist.
Ja.
Und am Ende habe ich Kapital und Energie und Räumlichkeiten daran gebunden. Das ist so etwas, was ich eigentlich vermeiden wollte.
Ja, geht mir ähnlich. Ich kenne jemanden in England, der hat so einen großen Canon-Drucker und der druckt so jeden Tag 10 seiner Bilder aus. Ich weiß auch nicht ganz genau, warum. Ich sag mal, es ist schon cool, sag ich mal. Es ist schon cool, seine eigenen Bilder so ausgedruckt zu sehen. Aber wie du schon sagst, auch platzmäßig habe ich jetzt auch nicht so viel hier, dass ich sage, ich stelle mir jetzt einfach so einen riesen Drucker hier rein und druck dann ununterbrochen. Zumal es auch nicht wirklich kostengünstiger ist, würde ich mal annehmen.
Ja, also ich meine, Drucker in der Größenordnung, in der ich gerade denke, kosten dann so viel wie ein Super-Tele-Objektiv. Und das ist schon, wie soll ich sagen, dafür, dass man es eigentlich nicht machen will, schon zu viel.
Ja, nee, da stimme ich dir zu. Deshalb sage ich mal, sind wir da auch, haben wir beide keinen sozusagen.
Genau. Und dann habe ich noch eine Fehlermeldung mitgebracht, ja, die mich sehr stirnrunzelnd hat neulich zurückgelassen. Ich war auf einem Workshop in Frankreich, zu dem kann ich noch was erzählen, weil ich es echt spannend fand, weil das war ein Workshop für eine Kunstschule. Und ich laufe dann abends sozusagen zurück vom Restaurant ins Hotel und auf einmal macht mein iPhone Ping und dann steht da, sie werden verfolgt. Ja. Und dann habe ich das aufgerufen, ja. Und dann wird dort quasi dargestellt auf einer Karte, von wo bis wo ich verfolgt werde. Ja, und dann denke ich so, was ist denn jetzt gerade passiert? Weil es ist ja quasi ein Schutzmechanismus, damit dir keiner irgendwo ein AirTag reinlegen kann und dich verfolgen kann. Und dann pinkt mir mein iPhone sozusagen, sie werden verfolgt. Und dann gucke ich so, ne, und denke mir so, tatsächlich ist der quasi vom Restaurant mit mir mitgelaufen, so mehr oder weniger. Ich gucke mich so und denke so, okay, das ist ein bisschen spooky gerade. Und die Aufklärung war irgendwie, waren die AirPods von einem der Teilnehmer, haben die ganze Zeit probiert, sich mit irgendjemandem zu connecten. Die waren anscheinend kaputt. Und mein iPhone hat interpretiert, dass mich jemand verfolgt, irgendwie aus diesen Daten. Und hat mir dann diese Meldung rausgelassen. Aber ich fand das interessant, wie gut das funktioniert, weil, wie soll ich sagen, man könnte ja durchaus jemandem einen fremden AirTag ins Auto werfen oder den Fotorucksack und ihm dann einfach folgen. Und dann finde ich es gut, dass man dann sozusagen diese Sicherheitswarnung bekommt, wenn einem sowas passiert.
Ja, lustige Sache. Ich sag mal, wo wir schon über Fehler reden, können wir auch mal über den. Ich hatte ja einige Probleme mit einer von meinen R5 mit dem Batteriegriff. Da ist die auf einmal ständig eingefroren und alle Bilder, die ich in der Serie gemacht habe, bevor sie eingefroren ist, wurden auch nicht auf die Karte gespeichert und die habe ich alle verloren. Also da war ich nicht ganz so begeistert. Nachdem ich jetzt aber das...
Da darf ich noch einen Tipp angeben. Ich habe noch einen neuen Tipp, was es sein könnte, okay. Weil du jetzt Batteriegriff gesagt hast. Kann es sein, dass der Batteriegriff nicht richtig angeschraubt war?
Er war schon richtig angeschraubt, aber nachdem ich jetzt alles auseinandergebaut habe und den so gut gereinigt habe, wie es geht, scheint es auch wieder zu gehen. Das heißt, es kann durchaus was mit dem Batteriegriff zu tun haben. Und das wäre jetzt hier nur mein, sag ich mal, Ratschlag an Leute, die eine R5 mit Batteriegriff haben, vielleicht den einfach mal alle paar Monate einmal abnehmen und einmal die Kontakte sauber machen oder so. Oder auch gucken, dass der wirklich ganz fest angeschraubt ist. Weil, ja, ich weiß auch nicht, wie gesagt, ist mir noch nie passiert, dass die eingefroren ist und auf einmal ist die, weiß ich nicht, 10-mal hintereinander eingefroren, einfach der Sucher stehen geblieben sozusagen und ich musste die Batterien rausnehmen und habe dann die Bilder verloren. Aber jetzt, wie gesagt, mit dem gereinigten Batteriegriff scheint es wieder zu gehen, von daher ist es einfach was ich denke, macht vielleicht Sinn, den ab und zu mal abzuschrauben. Das habe ich noch nie gemacht sozusagen, aber es macht durchaus Sinn wahrscheinlich.
Sehr cool, aber dann wissen wir auch, woran es lag, weil wir haben uns ja im Vorfeld den Kopf zerbrochen, ob das an der CFexpress-Karte liegt, ob das an der SD-Karte liegt und so weiter.
Hoffen wir es mal. Als du
den Batteriegriff erwähnt hast, da habe ich direkt gedacht, Mensch, vielleicht ist das Ding einfach nur nicht richtig festgeschraubt gewesen.
Kann sein, wie gesagt, hoffen wir mal. Bis jetzt hatte ich das Problem nicht wieder. Ist auch nicht wirklich ein Problem, was ich gerne nochmal wiedersehen möchte. Von daher drücken wir mal die Daumen, dass das Problem wirklich gelöst hat jetzt.
Genau, da drücke ich dir auch die Daumen und ich wollte noch was zu dem Workshop sagen von der Kunstschule, weil das fand ich mal interessant. Ich habe ja irgendwann mal erzählt, dass ich immer probiere, so 4 Sachen im Jahr zu machen, die irgendwie ganz weit außerhalb von dem sind, was ich normalerweise mache. Und ich hatte die Chance, quasi einen Workshop zu machen mit Teilnehmer eines Fotowettbewerbs aus einer Kunstakademie, ja, die aber nicht so richtig fotografieren, ja. Und die Preise waren dann quasi im Workshop mit mir in Frankreich und es wird komplett von Canon gesponsert, ja. Und dann waren da Fotografen, die halt nicht Fotografen sind, sondern eigentlich Künstler aus anderen Bereichen und die haben so richtig die ganzen super Teleobjektive und die tollsten Kameras dahingestellt bekommen. Also die konnten einfach mit R6, R5, R3 fotografieren und 400, 600, 800, 1200, was auch immer du haben wolltest, dann konntest du mit fotografieren. Und es war total faszinierend, das zu sehen, weil ich habe denen dann auch für die Tierfotografie so richtig fies eigentlich eine Automatik eingestellt. Ne? Ich habe denen die Blendenvorwahl gemacht, ich habe die ISO-Automatik reingehauen, ich habe die Objekterkennung reingeknallt und so weiter. Und wir hatten bei den Tieren super Bedingungen, ne, von den Konditionen. Und die mussten sich ja dann am Ende nur noch in Anführungszeichen um Bildgestaltung kümmern als Künstler. Und Alter, ich war so beeindruckt davon, wie gut die Automatiken sind, ja, und dass es oft eigentlich nur noch daran liegt, dass man sicher auch in Komposition, Bildaufbau und so weiter ist, dass man ein gutes Bild macht, ein ganz halbwegs gutes Bild macht und dass die Automatik so krass gut nachkorrigiert den Rest. Ich war so richtig geflasht davon, wenn ich ehrlich bin.
Ja, ist interessant. Ich sag mal, selbst wenn du es jetzt nur mit JPEG und modernen Kameras in Automatikmodus fotografierst, kannst du schon richtig krasse Ergebnisse eigentlich erzielen. Das ist es schon, wie ich schon meinte, im Vergleich zu mit was wir angefangen haben, ist es schon eine ziemlich krasse Fotowelt jetzt im Moment.
Ja, also es ist echt, also hat mich ein bisschen aus den Latschen gekickt. Zum Glück muss man immer noch früh aufstehen und sich mit den Arten beschäftigen und auch an die Orte gehen und so weiter. Also den unangenehmen Part drumherum muss man doch machen. Aber wenn man da sozusagen hingebracht wird, war ich echt so ziemlich baff, was das zu bedeuten hat. Es war auch interessant, auch zu sehen, dass die das nicht wertschätzen konnten in dem Sinne. Die wussten ja gar nicht, dass die da so das krasseste Objektiv und die tollste Kamera hatten, ne? Und das war auch interessant, dass man das so einfach so nimmt und damit fotografiert und wo dann jeder Fotograf so, so ganz begeistert wäre, wenn er das mal machen könnte. Und wenn man damit nichts zu tun hat, wie man es dann einfach nimmt und benutzt, wie die Wertschätzung auch anders ist. Ich fand das echt für mich wieder eine ganz spannende Erfahrung.
Ja, ne, klingt sehr gut.
Super, Jan, wir wussten ja im Vorfeld nicht, worüber wir sprechen werden. Jetzt haben wir schon wieder die Stunde fast voll. Von daher, gibst du irgendwas auf deinen Zettel, was wir noch heute in den Podcast reinpacken müssen?
Zettel habe ich sowieso nicht, aber ich sag mal, wenn irgendjemand zuhört, der geil im Video bearbeiten ist und gerne mal ein paar Videos bearbeiten möchte, der könnte sich ja mal bei mir melden, sowohl YouTube vielleicht auch als irgendwelche Shorts oder Reels oder so, je nachdem. Da bin ich durchaus mal am Gucken sozusagen. Aber ansonsten denke ich...
Das heißt, du suchst einen Freelancer?
Ja, sozusagen. Oder kann auch mal mehr werden, je nachdem, wie gut derjenige ist und was er so macht, worauf er Bock hat und so. Also es könnte sogar durchaus gut festangestellt, wenn er jetzt in Deutschland ist, geht wahrscheinlich eher nicht so gut. Aber da könnte sich durchaus schon was Richtiges aufbauen, sozusagen, je nachdem.
Cool, dann... Wo melde ich mich an bewerbung@jan.de oder wie ist die E-Mail-Adresse?
Einfach, ja, Instagram oder so oder über meine Website avyscapes.com einfach Kontaktformular oder so ausfüllen.
Alles klar. Also, Leute, alle direkt beim Jan bewerben, die das können.
Am besten mit Beispielen und am besten auch nicht 10.000 E-Mails schicken.
Alles klar. Gut, super, Jan, dann bedanke ich mich und wünsche dir heute einen schönen Tag.
Bis dann, ciao, ciao.
Ciao.